Ja, bevor wir noch zwei Lieder miteinander singen und Christoph dann uns Gottes Wort weitergibt, lese ich den Text von heute aus der Apostelgeschichte. Da macht nämlich Christoph heute weiter. Apostelgeschichte, Kapitel 4. Wir hatten ja damals die Geschichte, wo Petrus diesen Lahmen vor der schönen Pforte geheilt hat. Und jetzt passiert es dann. Vers 1. Während sie zum Volk redeten, traten zu ihnen die Priester und der Hauptmann des Tempels und die Sadduzäer. Die verdroß, dass sie das Volk lehrten und verkündigten an Jesus die Auferstehung der Toten. Und sie legten Hand an sie, setzten sie gefangen bis zum Morgen, denn es war schon Abend. Aber viele von denen, die das Wort gehört hatten, wurden gläubig, und die Zahl der Männer stieg auf etwa 5000. Als nun der Morgen kam, versammelten sich ihre Obersten und Ältesten und Schriftgelehrten in Jerusalem, auch Hannes, der hohe Priester, und Kaiphas und Johannes und Alexander und alle, die vom hohen Priestergeschlecht waren, zusammengekommen. Und sie stellten sie vor sich und fragten sie: Aus welcher Kraft oder in welchem Namen habt ihr das getan? Petrus, voll des Heiligen Geistes, sprach zu ihnen: Ihr Obersten des Volkes und ihr Ältesten, wenn wir heute verhört werden wegen dieser Wohltat an dem kranken Menschen, durch wen er gesund geworden ist, so sei euch und dem ganzen Volk Israel kundgetan, im Namen Jesus Christus von Nazareth, den ihr gekreuzigt habt, den Gott von den Toten auferweckt hat. Durch ihn steht dieser hier gesund vor euch. Das ist der Stein, von euch Bauleuten verworfen, der zum Eckstein geworden ist. Und es ist in keinem anderen das Heil, auch ist kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, durch den wir sollen selig werden. Sie sahen aber den Freimut des Petrus und Johannes und wunderten sich, denn sie merkten, dass sie ungelehrte und einfache Leute waren, und sie wussten auch von ihnen, dass sie mit Jesus gewesen waren. Sie sahen aber den Menschen, der gesund geworden war, bei ihnen stehen und wussten nichts dagegen zu sagen. Da hießen sie sie hinausgehen aus dem Hohen Rat und verhandelten miteinander und sprachen: Was wollen wir mit diesen Menschen tun? Denn dass ein offenkundiges Zeichen durch sie geschehen ist, ist allen bekannt, die in Jerusalem wohnen, und wir können es nicht leugnen. Aber damit es nicht weiter einreiße unter dem Volk, wollen wir ihnen drohen, dass sie hinfort zu keinem Menschen in diesem Namen reden. Und sie riefen sie, geboten ihnen, keinenfalls zu reden oder zu lehren in dem Namen Jesu. Petrus aber und Johannes antworteten und sprachen zu ihnen: Urteilt selbst, ob es vor Gott recht ist, dass wir euch mehr gehorchen als Gott. Wir können es ja nicht lassen, von dem zu reden, was wir gesehen und gehört haben. Da drohten sie ihnen und ließen sie gehen um des Volkes willen, weil sie nichts fanden, was Strafe verdient hätte. Denn alle lobten Gott für das, was geschehen war. Denn der Mensch war über 40 Jahre alt, an dem dieses Zeichen der Heilung geschehen war.
Ja, mutig unter Druck. Es gibt Druck der unterschiedlichsten Art und Weise. Es gibt Druck durch Krankheit, es gibt Druck durch Herausforderungen, die der Alltag bietet. Wenn wir zum Beispiel Menschen pflegen müssen oder mit Menschen Umgang haben, die nicht so ganz einfach sind, wenn wir uns überfordert fühlen. Manche fühlen sich auch unter Druck gesetzt angesichts der rasanten Veränderungen, die unsere Gegenwart auch in der Gesellschaft bieten. Zum Beispiel heute euren Großeltern beschreiben würde, was heute in der Gesellschaft möglich ist, dass man sein Geschlecht umwandeln kann, dass heute nicht mehr Leute wissen, wer sie sind, männlich oder weiblich. Wenn man sieht, was gesellschaftlich heute abgeht, dann fühlen sich auch manche auch unter Druck gesetzt und wissen nicht, ja, wie man diesen Druck letztlich standhält. Man ist als Kranker bzw. auch als Pflegender ja, hilflos irgendwie der Krankheit des Kranken beziehungsweise ausgesetzt. Und dann merkt man im Prinzip auch in der eigenen Umgebung, man will eigentlich ein Zeugnis sein, aber die eigene Umgebung hat eigentlich mit Glaube und Christsein überhaupt keinen Bezug mehr. Es gibt Muslime zum Beispiel in der eigenen Umgebung, wo man den Eindruck hat, wie können die überhaupt Christen werden? Ja, man hat überhaupt keinen Zugang dazu, dort mutig zu sein, unter Druck Jesus groß zu machen. Wer kann das schon? In einer ähnlichen Situation waren die zwei, um die es in diesem Text geht, Petrus, Johannes auch. Sie waren in eine Situation gekommen, die sie sich nicht selbst ausgesucht haben. Sie haben eigentlich was Gutes getan, nämlich einen Kranken geheilt. Aber letztlich passte das dann eben denjenigen nicht, weil sie ja von Jesus geredet haben und auf ihn hingewiesen haben. Und was Leuten blüht, die von Jesus reden, auf Jesus hinweisen, das hatten sie ja an ihrem Herrn und Meister ein paar Wochen vorher gesehen. Er ist am Kreuz geendet. Und deswegen ist dann die Frage, wenn dieser Druck auf einen zukommt, entweder von außen oder letztlich auch von innen, in der Familie oder am Arbeitsplatz oder von Menschen, die mit Gott nichts am Hut haben, wie reagieren wir darauf? Sind wir mutig oder resignieren wir? Schieben wir Frust oder ziehen wir uns zurück? Ja, in unseren frommen Bereich. Sonntags sind wir nicht alleine, sind wir nicht unter Druck und in der Woche, will ich mal sagen, tauchen wir unter. Es ist interessant, was Petrus und Johannes gemacht haben. Sie waren mutig, unter Druck, und das Geheimnis aus meiner Sicht ihres anderen Lebensstils, der eben nicht abhängig ist von den Umständen, deswegen passt auch nochmal das Bild von diesem Baum ganz gut dazu. Dieser Baum ist nicht abhängig von den Umständen, ob es Druck gibt oder nicht, ob es schönes Wetter gibt oder nicht, sondern der bringt auch dann seine Frucht und grünt auch dann. Und das sieht man eben hier ganz sehr gut bei Petrus und Johannes eben auch. Und das Geheimnis, ja, dieses Blühens und Grünens und des Fruchtbringens liegt letztlich in drei Dingen. Wir wollen uns an diesen drei Dingen beziehungsweise an den drei Fragen, die eben diese drei Dinge und drei Schlüsselelemente eines solchen Baumes, der dann auch grünt, auch wenn eben das Wetter nicht passend ist und die Umstände. Wir wollen uns anhand dieser drei Fragen uns diese drei Schlüsselelemente anschauen. Die erste Frage ist, in welcher Kraft, in welchem Namen habt ihr dies getan? Geht es um die Power, um die Kraft? Woher kommt die Macht, die Kraft, dass ich unter Druck trotzdem standhalte und grüne und Frucht bringe? Die zweite Frage, was sollen wir diesen Menschen tun? Da geht es letztlich darum, wer in den Situationen, in denen ich mich befinde, auch in der Gesellschaft, in der ich lebe, wer hat da letztlich das Sagen? Bin ich in irgendwelchen nominösen Mächten oder hier politischen Verantwortlichen, bin ich da denen hilflos ausgesetzt? Haben die das Sagen? Das steckt ja letztlich hinter dieser Frage von den führenden Leuten der damaligen jüdischen Gesellschaft, die sagen, was sollen wir diesen Menschen tun? Wir haben die und die Möglichkeiten und das, was wir wollen, das setzen wir dann um. Also scheinbar haben die das Sagen. Haben sie es wirklich? Wir sehen am Ende, so ganz eindeutig ist das nicht. Es hat jemand letztlich anderes das Sagen. Und ich glaube, das ist eben wichtig in der Situation, in der man sich befindet, wenn man im Druck ist, ob Panik aufkommt, ob man sich zurückzieht, ob man sich von seinen Gefühlen bestimmen lässt, der Sorge oder der Angst, dass man weiß, ich bin in einer geborgenen, sicheren Situation. Nicht irgendwelche Mächte, nicht irgendwelche Menschen, auch nicht die Krankheit hat letztlich das Sagen, sondern jemand anderes. Und in diesen und in dessen Händen bin ich sicher. Und die dritte Frage, ob es vor Gott recht ist, auf euch mehr zu hören als auf Gott. In den ersten zwei Sachen geht es eigentlich um Kraft und Geborgenheit, die nicht in uns liegt, sondern in der Quelle des Lebens, vor der wir ja schon letzte Woche gehört haben. Aber hier in der dritten Frage, ja, sind wir sozusagen dran. Und wir merken, geistliches Leben besteht jetzt eben nicht nur darin, dass wir sozusagen ja, Jesus haben. Dann müsste eigentlich jeder Christ, der eigentlich Jesus hat, will ich mal sagen, ein vorbildliches Leben führen und voller Früchte sein und grün und blühen. Und jetzt nicht nur die einzelnen Christen, sondern die Gemeinden auch. Die Realität sieht leider ein bisschen anders aus. Und da merken wir, dass geistliches Leben und Wirken eben auch davon abhängig ist, ob wir das dann auch leben, was wir wissen. Ob es vor Gott recht ist, auf euch mehr zu hören als auf Gott. Bleiben an der Quelle des Lebens, bleiben an Jesus, dem Weinstock, darum geht es ja in den ersten zwei Fragen, zeigt sich darin, dass ich dann eben auch gehorsam bin. Bleibt in meiner Liebe, sagt Jesus in Johannes 15, und dann sagt er danach, wer meine Gebote tut, der bleibt in meiner Liebe. Bleiben an Jesus zeigt sich eben nicht nur darin, dass ich viel Zeit mit seinem Wort mich beschäftige. Das haben wir zwar, ist zwar wichtig, das ist die Grundlage, aber auch an diesem Lebenszyklus, den wir letzte Woche betrachtet haben, haben wir gesehen, es reicht nicht nur, Gottes Wort zu betrachten, darin zu bleiben, Tag und Nacht, nicht nur die Dinge zu erkennen, die in diesem Wort stehen, sondern uns dann auch davon prägen zu lassen, indem wir das tun, was wir erkannt haben. Und deswegen die dritte Frage, ob es vor Gott recht ist, auf euch mehr zu hören als auf Gott, ist eben, wem ich letztlich folge und gehorche. Und jetzt schauen wir uns an die einzelnen drei Elemente, die Schlüssel sind im Blick darauf, ob wir mutig sind, auch unter Druck, ob wir grünen und blühen oder eben nicht. Die erste Frage, in welchem Kraft, in welchem Namen habt ihr dies getan? Vers 7. Eigentlich schon von Kapitel 3 ist das schon da, klar. Silber und Gold habe ich nicht, sagen Petrus, aber das, was ich habe, das gebe ich dir. Im Namen Jesu steh auf und gehe. Das heißt, der Name oder die Kraft, wodurch Petrus diesen Gelähmten heilt, liegt nicht in ihm selber, nicht in seinen eigenen Möglichkeiten, sondern liegt in Jesus Christus. Und es wird an zwei Stellen, Vers 16 und 22, dann auch deutlich gemacht, dass ja, diese Heilung etwas ist, was nicht auf den Heilenden, vermeintlich Petrus und Johannes, hinweist, sondern es ist ein Zeichen für den Urheber. Und das ist eben nicht Petrus und Johannes. Und das hat er schon bei der Heilung selber deutlich gemacht. Und jetzt auch bei der Antwort, die ihr jetzt auch vor dem Hohen Rat gibt, wo dann die Frage kommt, in welcher Kraft ihr das getan habt. Ja, wir haben das in der Kraft, in dem Namen Jesu getan. Es ist ein deutliches Zeichen, das auf Jesus hinweist. Und ja, deswegen geht es auch letztlich darum, ich habe das hier eben auch zum Ausdruck gebracht, wenn wir sowas erleben wie mein Bruder, den an ganzen Kinder dran waren, wo auch dann die beiden Ältesten fast auch ja, auf Leben und Tod standen. Wenn sie dann geheilt werden, dann geht es am Ende letztlich nicht um die beiden Kinder, die geheilt werden, natürlich auch, sondern es ist ein Zeichen dafür, dass jemand anderes das bewirkt hat. Nicht die Antibiotika und letztlich nicht die Ärzte, sondern es ist ein Hinweis, ein Zeichen für den, der das bewirkt hat. Und ich bin überzeugt, dass Gott auch heute noch Wunder tut und Gott auch heute noch heilen kann. Ich möchte es auch an dieser Stelle auch nochmal auch als Angebot auch weitergeben. So wie die Bibel das beschreibt, die Apostel lehren, Jakobus 5, wenn auch ihr Krankheiten habt, dann ist es das Angebot auch und auch die Möglichkeit, uns Älteste zu kontaktieren, dass wir auch über euch beten, auch mit Salböl. So wie das in Jakobus 5 beschrieben wird. Auch da wird dann deutlich, dass es jetzt nicht die Ältesten sind oder das Salböl, sondern es ist Jesus, der das bewirkt. Und deswegen ist die Kraft und die Power, die uns dann auch hilft, unter Druck und Schwierigkeiten standhaft zu bleiben, liegt eben nicht in uns, sondern in Jesus. Was dabei interessant ist aber, und das betont er ja, er sagt ja jetzt nicht nur, Jesus macht das. Er hat ja schon zu seinen Erdenzeiten Wunder getan, er hat Tote auferweckt und er hat Lahme gehen gemacht und Blinde sehend. Nein, das sagt er nicht nur, er sagt nicht nur, Jesus ist das, sondern Vers 10, so sei euch allen und dem ganzen Volk Israel kund, im Namen Jesu des Nazaräers, den ihr gekreuzigt habt, den Gott auferweckt hat aus den Toten, in diesem Namen steht dieser gesund vor euch. Das ist der Stein, der von euch, den Bauleuten, verachtet, der zum Eckstein geworden ist. Und eben in diesem gekreuzigten, von euch verachteten Jesus, dem, der aus Nazareth stammt, aus Galiläa, aus dem Heidenland, wo schon Nathanael gesagt hat, was kann schon aus Nazareth, aus Galiläa, in diesem Heidenland Gutes kommen? In diesem Verachteten liegt das Heil. Und in keinem anderen Namen ist Rettung zu finden, Vers 12. Und das macht ein bisschen was einfach von dem deutlich, wie Gott von Anfang bis zum Ende auch der Heilsgeschichte eben wirkt. Er wirkt eben durch das Verachtete und Schwache. Was hier steht in Vers 11, den Bauleuten verachtet, hat er zum Eckstein gemacht, weist eben unter anderem eben auf Jesaja 53 zu. Wo gerade am Anfang die Frage gestellt hat, wie kommt Gottes Wirken in dieser Welt an? Woran kann man das Wirken Gottes erkennen? Wird das Bild des Arms benutzt? Also vor allem der rechte Arm ist ein Bild, ein Symbol für Wirkkraft, für Power. Da hat man die meiste Kraft im Körper. So, das heißt, dieses Bild zeigt, da ist Power. Und woher oder wo kann man diese Power und diese Kraft Gottes sehen? Und dann wird eben das beschrieben, die niedrige Herkunft oder wie hier das beschrieben wird, wo er dann gewohnt hat. Viele haben dann auch ihn abgelehnt als Messias, weil sie dachten, der ist ja aus königlichem Geschlecht. Der hat also nichts Königliches, nichts Erhebendes und so weiter an sich. Und deswegen heißt es genau das, was hier auch steht, deswegen haben wir ihn für nichts geachtet. So heißt es in Jesaja 53. Aber das ist eben das Besondere, was Paulus dann auch an anderer Stelle auf den Punkt bringt, Kapitel 1, Vers 23 im 1. Korintherbrief, wir aber predigen den Gekreuzigten, den Juden ein Ärgernis und den Griechen eine Torheit. Also das Schwache hat Gott auserwählt. Und wir haben einen schwachen Erlöser, einen, der nichts groß hermacht. Wir haben ein schwaches Symbol, ein Hinrichtungsgegenstand. Das ist die Grundlage der christlichen Gemeinde, ein Kreuz. Wir haben auch schwache Prediger. Ich bin nicht in großem Tamtam dahergekommen, sagt er in Kapitel 1. Die Schwachheit wird zum Prinzip gesetzt, um eben eins zum Ausdruck zu bringen, dass es letztlich nicht auf menschliche Macht, auf menschliche Möglichkeiten aufkommt, sondern auf den großen Gott, der sich gerade in der Schwachheit verherrlicht. Und ich sage es jetzt mal ganz deutlich, wenn wir in unserer Gemeinde nicht mehr die Priorität darauf legen, dass Jesus gekreuzigt worden ist, nehmen wir uns die Kraft und die Power. Jesus, der Gekreuzigte, ist das, weil was uns selber und was dieser Welt, auch unserer Umgebung, Heil und Rettung bringt. Ich habe vor circa 2 Jahren ein sehr interessantes Buch gelesen, kann ich nur weiterempfehlen, auch wenn es 1000 Seiten hat, fast, von Markus Spieger, Jesus, eine Weltgeschichte. Also sehr eindrücklich auch, wie er ja, das einrahmt, das Kommen Jesu und die gute Nachricht von Jesus, wo deutlich wird, dass alle Philosophien, alle Religionen, die über Jahrhunderte versucht haben, den Menschen Halt und Kraft und Hilfe zu geben, letztlich versagt haben. Und auch im religiösen Bereich, auch damals unter den Juden, die haben den Menschen gute Ordnung gegeben, aber sie haben ihm nicht die Kraft gegeben, letztlich diese Ordnung auch zu halten. Entweder hat das dazu geführt, das Unvermögen, Gottes Gebote zu halten, dass man ja, geheuchelt hat oder letztlich in Frust geschoben ist, weil man gemerkt hat, so wie Martin Luther, ich kriege das sowieso nicht gehalten. Und das Evangelium bedeutet, ich muss es eben nicht tun, sondern Jesus hat die Strafe auf sich genommen. Er hat das Heil erwirkt durch sein Sterben am Kreuz. Und deswegen haben die ersten Christen jeden Tag das Abendmahl gefeiert, weil darin ihre Kraft, in ihre Power lag. Eben nicht in ihrem Handeln, ihrer Kraft, sondern in dem, was Jesus für sie getan hat. Auch wenn sie versagt haben, können sie wieder zu ihm, dem Gekreuzigten, geben, der vergibt, gibt neuen Mut und neue Kraft. Dann auch, jetzt kommt die Auferstehung, dann auch als der Auferstandene in ihrem Leben wirklich Wirklichkeit zu werden. Und das ist eben das Schöne, dass sich das dann auch auf ja, die Menschen auswirkt. Es heißt nämlich in unserem Text, das ist nämlich schön, dass der Schwache, der eigentlich nichts hat, der keine Power hat, dann plötzlich stark wird. Denn das betont ja in unserem Text, Vers 13, als sie aber die Freimütigkeit des Petrus und Johannes sahen und merken, dass es ungelernte, ungebildete Leute seien, verwunderten sie sich und erkannten sie, dass sie mit Jesus gewesen waren. Das heißt, der Schwache wird stark. Der Schwache ist derjenige, der ja, groß rauskommt und letztlich damit wird deutlich, dass es nicht die Schwachheit ist, sondern derjenige, der diesen Schwachen stark macht. Das wird schon bei der Heilung deutlich, das ist ganz interessant, Kapitel 3 und 4 hier in Verbindung, das wurde schon bei der Heilung deutlich, dass die Kraft und Power nicht aus Petrus und Johannes kommen, sondern es wird auch hier deutlich, auch im Blick auf die Rede, dass diese Power und die Kraft nicht von ihnen herauskommt, sondern sie sind eigentlich ungelehrt, sie können das eigentlich gar nicht, aber ja, auch da ist die Frage, woher kommt die Kraft, woher kommt die Weisheit? Und da finde ich persönlich auch sehr ermutigend für dich und mich, auch wenn wir vielleicht jetzt so keine Heilungswunder auch erleben, wenn wir uns manchmal auch schwach fühlen, auch im Blick auf Situationen, wo wir ja, keine große Veränderung auch sehen. Aber wenn Menschen erkennen, in den schwierigen Umständen, zum Beispiel bei der Pflege oder im Umgang mit schwierigen Menschen, die wir am Arbeitsplatz haben, wo Gott, obwohl wir dafür beten, Herr, gib mir doch einen neuen Arbeitsplatz oder gib doch eine Möglichkeit, dass ich jetzt mit der Pflege besser zurechtkomme, beziehungsweise, dass ich einen Altenheimplatz bekomme oder so. Wo wir dann denken, ja, du musst die Situation verändern, dass der Druck sozusagen vom Kessel kommt. Aber es ist interessant, der Druck geht ja hier nicht vom Kessel. Es geschieht ja keine direkte Veränderung. Aber sie erleben unter Druck die Kraft und die Weisheit Jesu, und das macht die Menschen aufmerksam darauf, auf die Kraft, die sie fähig macht, eben in dieser Situation ja, freimütig zu reden, keine Angst zu haben und nicht von Sorge gepackt zu werden. Ich möchte das mal einem konkreten Beispiel auch deutlich machen. Ich habe den Namen, glaube ich, schon mal ernannt, nämlich Philipp Mickenbecker. Den hat Gott auf wunderbare Art und Weise geheilt. Er war mit 17 Jahren schon krebskrank, er war sehr bekannt durch YouTube, durch Videos, die er reingestellt hat, ist einer der bekanntesten YouTube-Stars gewesen. An seinem Todestag gab es sogar eine Sondersendung auf der ARD, weil er sehr bekannt war. Mit 17 Jahren kam der erste Krebsausbruch, Lymphdrüsenkrebs. So, da hat Chemo eine gewisse übergangsmäßige Heilung geschenkt und dann beim zweiten Ausbruch hat er gesagt, das will ich nicht nochmal durchstehen, diese Chemotherapie. Und er hat gesagt, Gott muss mich heilen. Jetzt soll er mal zeigen, wer die Power hat. Er hat sich in diesem Zusammenhang auch für Jesus entschieden, ist Christ geworden, weil er gemerkt hat, Jesus ist eine Realität. Er hat sich auch vor Jesus gebeugt und hat gesagt, auch wenn du mich nicht heilst, ich will dir trotzdem folgen. Gott hat ihn aber geheilt, ohne Chemo. Die Ärzte waren baff, im wahrsten Sinn des Wortes. Aber die größte Wirkung, die er hatte, sodass wirklich Hunderte, ja Tausende von Menschen auch zum Glauben an Jesus gekommen sind und Menschen, die eigentlich sich das Leben nehmen wollten, ermutigt worden sind, dran zu bleiben, war, dass er dann zum dritten Mal Krebs bekam, dann auch keine Chemo mehr nahm und noch, obwohl die Ärzte gesagt hatten, er würde nur noch ein paar Wochen leben, 15 Monate noch lebte. Der Krebs, der kam sogar aus seinem Leib raus, das sah richtig eklig aus. Und er teilte das mit den Leuten. Und viele, viele Menschen erkannten mehr als vorher, wo Gott ihn geheilt hat, welche Power in dem lag, der in Philipp Mickenbecker lebte. Sie merkten, dass er so ruhig war, dass er furchtlos war, der hatte keine Angst. Er sagte, ich bin Gottes Hand, mir kann der Krebs nichts. Die Leute merkten, diese Kraft kommt nicht von ihm selbst heraus. Selbst härteste Atheisten, die eigentlich gar nichts mit Gott an Hut hatten, merken, da ist Gott hinter und haben sich bekehrt. Am Todestag hat sich sein bester Freund taufen lassen, der vorher, als Gott ihn geheilt hat, nicht zum Glauben gekommen ist. Aber dann, in dieser Situation, als er auch das Ende von Philipp Mickenbecker sah, die Hoffnung, die Zuversicht, dass er mit einem strahlenden Lächeln, eine Stunde vorher hat er ein Video gedreht, in die Herrlichkeit zu seinem Herrn gegangen ist, das hat ihn überwunden. Und das macht uns, denke ich, auch Mut, dieses Prinzip, dass Gott häufig über das Kreuz, wie im geistlichen Sinne die Auferstehung über das Kreuz ging, so ist letztlich das auch in unserem persönlichen Leben. Wir kommen nicht zur Sieg und nicht zur Freude, wenn wir nicht durch das Kreuztal gehen. Es ist schön, dass das Siegerland geistlich das sichtbar macht. Wenn man vom Norden mit dem Zug kommt, kommt man Kreuztal vorbei, kommt nach Siegen und dann später nach Freudenberg. Und so ist es letztlich das geistliche Leben. Wir erleben Gott gerade in Schwäche und Gott handelt durch Schwäche hindurch. Und deswegen sollte uns das auch als Gemeinde Mut machen, wo wir denken, ja, wir sind ja schwach, wir sind begrenzt in unseren Möglichkeiten, also kriegen wir sowieso das nicht hin. Wir sollten auf Jesus schauen, auf seinen Namen. Und noch das Zweite, auf das Dritte will ich jetzt heute nicht mehr eingehen. Eben das Auferstehungsleben, die Kraft, die in der Auferstehung liegt, wird in der Schwachheit deutlich. Ludwig Hofacker hat das schön auf den Punkt gebracht. Er hat gesagt, unsere Schwachheit ist die Voraussetzung, das Werkzeug, wodurch wir Gott verherrlichen. Und die zweite Frage, was sollen wir diesen Menschen tun? Wer hat in meinem Leben das Sagen? Wer hat die Macht? Ich habe das ja schon zum Ausdruck gebracht, vermeintlich sind es ja die Pharisäer und die Sadduzäer, die politischen Machthaber, die ihn dann, die beiden dann verhören und unter Druck setzen, sie bedrohen, ihnen sagen, ihr dürft das jetzt nicht mehr machen. und dann doch letztlich diejenigen sind, die sie entlassen. Was sollen wir diesen Menschen tun? Scheinbar haben sie die Macht, aber nicht sie haben die Macht, sondern Jesus. Und das ist mir persönlich wichtig, auch für uns und für unsere Situation, wenn wir unter Druck stehen. Die Macht hat nicht die Krankheit. Die Macht hat auch nicht das Bakterium. Im Fall zum Beispiel den Kindern von meinem Bruder. Oder vor ein paar Jahren der Coronavirus. Das Sagen haben auch nicht die Ampelregierung. Das Sagen hat auch nicht irgendwer in unserem Leben, sondern das Sagen hat unser Herr und Heiland. Und wenn man weiß, man ist in der Hand Gottes, dann kann man, auch wenn das schwierig ist und vermeintlich die Umstände was anderes sagen, trotzdem sicher und geborgen zu sein. Mir passiert nichts, was Gott nicht will. Das, was mir passiert, ist an Gottes Thron vorbeigegangen. Und dann lässt sich gelassener leben, auch zuversichtlicher. Dann gewinnt die Krankheit, die Ampelregierung oder irgendwelches anderes nicht die Macht über mich und mein Herz, dass es mich in Angst und Panik versetzt. Sondern ich darf mit David dann beten, Psalm 23, und ob ich umwandere im finsteren Tal, so fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Ich bin nicht in der Hand von irgendwelchen Mächten. Gerade das Buch Daniel macht das so deutlich. In wessen Hand sind die drei Freunde im Feuerofen gewesen? Waren sie in die Hand von Nebukadnezar? Nein, sie waren in der Hand dessen, der sogar im Feuerofen bei ihnen gewesen ist. Mit ihnen durchs Feuer und durchs Wasser geht, so wie es im Psalm in Jesaja 43 heißt. Und wenn ich das weiß, wenn ich weiß, ich habe eine Kraft, die auch in meiner Schwache, in meiner Begrenzung mächtig sein kann, dann brauche ich keine Furcht zu haben. Fearless, furchtlos, war das Motto von Philipp Meckenbecker. Er hatte keine Angst vor Menschen, deswegen ging er jede Talkshow, er ging sogar in den schlimmsten Salafisten, Pierre Vogel, in eine Sendung rein. Er hatte keine Angst vor niemanden, vor der Krankheit nicht, vom Tod nicht und auch vor Muslimen nicht. Warum? Weil er wusste, Jesus war in ihm und Jesus hat das Sagen. Er bestimmt über seinen Anfang und Tod, nicht die Krankheit. Deswegen war er geborgen und sicher und deswegen hat er auch Jesus mutig bekannt. Damit möchte ich schließen, wie das geht. Dass man geborgen und sicher sein kann, macht uns ein Husarengeneral deutlich. Er hieß von Zieten. Wir hatten von dem schon mal gehört. Er war einer der bekanntesten Generäle von Friedrich dem Großen. Er hat schon unter seinem Vater gedient. Und er war mit seinen Schlachten mitverantwortlich darauf, dass Preußen nicht untergegangen ist, sondern zu Gloria aufgestiegen ist. Und er war ein frommer Mann. Er war eingeladen an Karfreitag zu Tischgemeinschaft mit Friedrich dem Großen. Er lud ihn oft ein, aber er sagte dann sagte, er wäre unabkömmlich, weil er zum Abendmahl gehen würde. Eine Woche später oder zwei Wochen später nach Ostern war er dann wieder eingeladen bei Friedrich dem Großen und mitten unter einer Haltung unterbrach dann Friedrich dem Großen das Gespräch und sagte dann zu von Zieten: Na, mein lieber von Zieten, wie ist ihm denn das Abendmahl am Karfreitag bekommen? Hat er den Leib und das Blut Christi auch ordentlich verdaut? Was hättest du gemacht? Das Sagen hat doch der Preußenkönig. Der bestimmt doch über mich. Jetzt muss ich dem doch eine Antwort geben, damit ich jetzt nicht untergehe, oder? Und Kraft hat er doch auch nicht. Gegen diesen dominanten König habe ich sowieso nichts auszurichten. Wo kommt die Power her? Gespannte Stille. Dann erhob sich von Zieten und sagte: Königliche Majestät, ihr wisst, dass ich bereit bin, auf eurem Befehl alles einzusetzen, Leben, Leib und Gut. Aber es ist noch eine andere Majestät über euch, die lasse ich nicht antasten. Ich gebe euch einen Rat, Majestät, wenn ihr dem Volk und den Soldaten diesen Heiland abständig macht, grabt ihr euch selbst das Grab. Halten zu Gnade, Majestät. Eine gespannte Stille war im Raum. Alle warteten ängstlich, was er jetzt machen würde. Der König erhob sich, legte seine Hand über die Schulter des Generals und sagte, von Zieten, glücklicher von Zieten, um einen solchen Glauben beneide ich. Was wäre, wenn wir so mutig wären und uns nicht Angst, in Angst und Schrecken lassen von irgendwelchen Viren, Krankheiten oder auch von Menschen oder von Situationen, sondern unseren Herrn vor Augen haben, aus seiner Kraft zu leben und zu wissen, er ist Herr der Lage. Er kann mich durch alles hindurchführen und mir kann nichts passieren, was er nicht will. Ich bin in seiner Hand absolut sicher und geborgen. Deswegen fearless. Keine Angst, mit Jesus Christus mutig voran. Amen. Ich bin noch. Lieber Herr Jesus, wir wollen dich bitten für uns persönlich. Du kennst unser mutloses Herz. Du siehst unsere Enttäuschung vielleicht auch in Gesprächen mit unseren Verwandten, Bekannten, Nachbarn. Herr, dass wir stumm geworden sind, auch angesichts der gesellschaftlichen Verschiebungen, dass wir nicht mehr den Mund aufkriegen. Herr, dass uns dann auch häufig die Weisheit fehlt. Aber du wohnst doch in uns. Wir haben keine Kraft, aber du hast alle Kraft. Wir haben keine Weisheit, aber in dir liegen alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis verborgen. Wir haben keine Hoffnung und Zuversicht, aber du bist unsere Zuversicht. Du hast die Hoffnung und die Zukunft. Danke dafür. Hilf uns, Herr Jesus, dich im Blick zu halten und dich im Blick zu haben, egal was kommt und geschieht.